Für mich ist es eine der kompliziertesten Fragestellungen der Gegenwart überhaupt. Sie betrifft so viele Bereiche, die Medizin, die Ethik, sie wirft Fragen auf, die die Menschenwürde, die Gerechtigkeit und die Freiheitsrechte tangieren. Dürfen Frauen für andere Frauen Kinder austragen und dafür entschädigt werden? Soll man sich in Deutschland eine Mutter leihen dürfen? Darüber wird hier an der Evangelischen Akademie in Tutzing 2 Tage lang kontrovers debattiert. Mittendrin ist auch Bayern 2 debattiert. Mein Name ist Jutta Prediger und ich möchte nun wissen, warum ist das Thema Leihmutterschaft so kompliziert und gibt es am Ende vielleicht doch eine Lösung? Meine Gäste sind Friederike Wappler, Professorin für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht in Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität. Frau Wappler, Sie waren in der Kommission, die die Bundesregierung einberufen hat, um zu klären, ob Leihmutterschaft in Deutschland geöffnet, das heißt erlaubt werden könnte. Die Antwort, Sie haben ein Jahr getagt, kam Mitte April und ich würde es so zusammenfassen, eher nein. Können Sie uns sagen, was die Hauptbedenken der Kommission waren in 2 Sätzen?
Die größten Bedenken betreffen die Freiheit der Leihmütter, also ihre Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper während der Schwangerschaft und während der Geburt und die Gefahr der ökonomischen Ausbeutung der Leihmütter. Und das mit den Interessen der Wunscheltern und später dann auch mit den Interessen der Kinder, die daraus geboren werden, in ein vernünftiges Modell zu fassen, das geregelt werden kann, also sozusagen nicht sofort umgangen werden kann. Das hat sich als eine sehr schwierige Aufgabe herausgestellt.
Außerdem bei uns zu Gast hier in der Rotunde an der Evangelischen Akademie ist Peter Dabrock, Professor für Theologie und er ist Ethiker an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg. Von 2016 bis 2020, da waren Sie Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Sie beschäftigen sich schon länger mit dem Thema Leihmutterschaft. Hat Sie das eher Nein der Regierungskommission überrascht oder haben Sie es erwartet?
Es hat mich nicht überrascht. Ob ich damit glücklich bin, ist vielleicht eine andere Sache. Aber es hat mich deswegen nicht überrascht, weil in der Tat so wahnsinnig viel zu regulieren wäre. Und die Aufgabe der Kommission war ja, neben der Berücksichtigung der gesellschaftlichen, der ethischen Fragen auch überhaupt zu prüfen, ob das bei uns in Deutschland zugelassen werden kann. Und da bin ich sehr bei der Kollegin Wappler, dass das einfach noch einen Batzen an ungeklärten Fragen bedeutet. Und ich glaube, wir sind derzeit in der Gesellschaft eher an der Stelle, über diese Frage zu diskutieren und das mal nicht unter dem Druck zu tun, zu sagen, wir müssen übermorgen eine Lösung haben. Und in solchen polarisierten Zeiten sich mal Zeit zu nehmen, eine kontroverse Sache in ihrem Für und Wider mit Zeit zu debattieren, das steht uns gar nicht schlecht an.
Das wollen wir hier auch in dieser Runde machen. Frau Wappler, Sie haben gesagt, die Risiken der Ausbeutung für die Leihmutter, die sind sehr groß. Was sind das für Risiken? Was sind das für Leihmütter, die jetzt im Ausland, in Deutschland, wie gesagt, ist es verboten, ihren Uterus zur Verfügung stellen, damit andere Wunscheltern in anderen Ländern dann ein Baby haben?
Es gibt ganz unterschiedliche Modelle von Leihmutterschaft, die natürlich in unterschiedlichem Ausmaß auch diese Gefahr von Ausbeutung begründen. Es gibt Modelle wie in Kalifornien, wo kommerzielle Leihmutterschaftsagenturen mit Frauen darüber verhandeln und mit den Wunscheltern, zu welchem Preis und zu welchen Bedingungen die Frau das machen möchte. Das kann gut funktionieren, wenn die Frau eine starke Verhandlungsposition hat. Das kann natürlich auch dazu führen, dass am Ende die anderen Akteure sozusagen wirtschaftlich dann doch stärker dastehen als die austragende Frau selbst. Wir haben in vielen anderen Ländern Regeln, die, sagen wir mal, so eine Rhetorik des Altruismus vor sich hertragen, also sagen, Leihmutterschaft ist erlaubt, wenn die austragende Frau keinen wirtschaftlichen Nutzen daraus zieht. Das klingt ja erstmal so ganz menschenfreundlich. Das Problem in vielen dieser Länder ist aber, dass dann andere Akteure ganz viel Geld mit diesen Leihmutterschaften verdienen können.
Agenturen.
Kommerzielle Agenturen, Beratungsstellen, auch private Kliniken. Und in solchen Konstellationen hat man dann eher das Gefühl, die Frau wird zu einem billigen Kostenfaktor. Ja, also, dass die kein Geld bekommt, das macht das Geschäft für die anderen Akteure nur lukrativer. Und solche Situationen, sagen wir mal so, das ist eine Form von Ausbeutung und von Ungleichbehandlung, von denen wir gesagt haben, dass sie in Deutschland in dieser Weise nicht reguliert werden sollten.
Aber wenn man das Ganze jetzt nach Deutschland holt, in Deutschland legalisieren würde, dann könnte doch der deutsche Staat dafür sorgen, dass die Frauen nicht so ausgebeutet werden.
Im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Also wir haben uns zum Beispiel das Modell in Großbritannien angeschaut. In Großbritannien ist es so, dass auch die Vermittlungsagenturen nur gemeinnützig arbeiten dürfen. Ja, also da versucht man auf der Seite der Drittbeteiligten die Verdienstmöglichkeiten zu kappen und gleichzeitig sieht man für die Leihmutter die Möglichkeit vor einer Aufwandsentschädigung. Und da werden die sozusagen ökonomisch so ein bisschen gelevelt. Ja, und das wäre eine Lösung, unter der wir uns vorstellen könnten, dass sie in Deutschland auch möglich sein könnte. Wie man das aber im Detail reguliert, ja, und wie man dafür sorgt, dass das nicht umgangen wird, zum Beispiel durch verdeckte Zahlungen, ja, oder dadurch, dass man eben doch grenzüberschreitend, ja, arbeitet und sich das ökonomische Gefälle mit anderen Staaten zunutze macht, das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Ja. Also um die alle zu lösen, dafür hatten wir nicht genug Zeit.
Ja. Ein Jahr ist zu wenig.
Ein Jahr ist zu wenig. Insofern haben wir keine Lösung. Aber ich denke, es gibt schon eine Richtung, in die man gehen könnte. Aber über die Rahmenbedingungen müsste man diskutieren. Und ob einem das dann am Ende als eine faire Lösung erscheint, die man politisch auch wünscht, ja, ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
Herr Dabruck, von Ihnen weiß ich, Sie haben Ihre Meinung geändert. Sie waren als Theologe und Ethiker eher mal gegen Leihmutterschaft. Als guter Christ, sage ich jetzt einfach, konnten Sie es nicht vorstellen. Dann haben Sie aber ein Paar kennengelernt, das Ihre Meinung hat sich verändern lassen. Was ist passiert?
Sie haben natürlich jetzt so ein bisschen an mir gestichelt, dass Sie gesagt haben, als guter Christ. Und das ist vielleicht die Erwartung, die wir hier in Deutschland an gute Christen haben, dass sie nämlich gegen Leihmutterschaft deswegen sind, ist ja gerade bereits angesprochen worden, weil sich bei uns vor allen Dingen das Bild von kasernenartigen Reproduktionskliniken in Indien oder irgendwelche Ausbeutungsverhältnisse
in der Ukraine. Oder dystopische Szenarien wie bei Margaret Atwood oder so.
Oder das Margaret mir Atwood, immer ein, genau, ja. Report der Markt. Das sind sozusagen unsere Assoziationen und man würde sagen, wer ist denn nicht gegen so etwas? Selbstverständlich ist man gegen so etwas. Und da habe ich jetzt Ihr Wort vom guten Christen in Anführungsstrichen gehört. Interessanterweise hat zu meiner Änderung beigetragen eine Geschichte eines befreundeten Paares, die mir erzählt haben, dass sie eine Leihmutterschaft dafür, dass sie dann eben genetisch eigene Kinder hatten, ja, schon zögert man, ne? Benutzt, verwendet haben, darauf zurückgegriffen haben. Und die Frau, jetzt komme ich auf den guten Christen, die hat genau aus ihrer christlichen Überzeugung, mir ist Gutes in meinem Leben widerfahren, weil ich mehrere Kinder bekommen habe, weil die Familienplanung abgeschlossen ist, weil wir in guten Verhältnissen leben, diese Einstellung hatte Giving Back. Ich möchte was zurückgeben. Ich möchte anderen, die Probleme haben, etwas ermöglichen, was mir innerlich in meinem Leben wichtig ist. Mich hat sowohl die Art und Weise, wie die das organisiert haben, wie die mit der Frau ins Gespräch gekommen sind, sich kennengelernt haben, wie ich von der Einstellung der Frau gehört habe, wie ich mitbekommen habe, dass die jetzt schon seit über 10 Jahren regelmäßig weiter Kontakt haben, dass sie quasi ein Teil der Familie ist. Jedenfalls den Eindruck bekommen, so pauschal, wie ich es vorher gesagt habe, es geht gar nicht, ist es jedenfalls in meinem ethischen Zugang nicht mehr, dass ich sagen kann, total No-Go. Wie das reguliert werden kann, in der Tat, da sind wir gerade eben ja auch in einem Gesprächsprozess. Da habe ich auch noch viele Fragen.
Jetzt hat die Kommission ganz stark den Fokus auf die Leihmütter gelegt. Das ist was, was für mich in der Diskussion bis jetzt immer unterbelichtet war. Wir alle kennen Menschen, Paare, die sich Kinder sehnlichst wünschen. Man liest sehr viel über deren Nöte. Wir haben aber hier in Deutschland relativ wenig über die Leihmütter erfahren. Wie ging Ihnen das denn, Frau Wappler, in der Kommission? Haben Sie vorher schon sich so mit der Leihmutterschaft auseinandergesetzt? Wie sind die Arbeitsbedingungen und so? Oder war das jetzt eine Möglichkeit, die mal in den Mittelpunkt zu rücken?
Also ich persönlich habe mich schon immer auch mit den Rechten der Leihmütter beschäftigt, weil ich das Ganze ja aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive betrachte. Und da muss ich mir ja die Grundrechtsposition aller Beteiligten anschauen. Und bei den Leihmüttern ist verfassungsrechtlich und auch ethisch natürlich spannend, wie man mit diesem Widerspruch oder mit dieser Spannung umgeht, dass wir einerseits respektieren müssen, wenn freie, eigenverantwortliche Frauen die freie, eigenverantwortliche Entscheidung treffen, sich als Leihmutter zur Verfügung stellen zu wollen, und auf der anderen Seite aber diese enormen Gefahrenpotenziale sehen, ja, die insbesondere eben durch dieses ökonomische Gefälle eintreten können, und wie weit man sozusagen Personen gegen sich selbst schützen darf, ja, das ist ja sozusagen auch so ganz allgemein gesprochen eine hochspannende Frage. Insofern hat mich die Position der Leihmutter schon immer interessiert, und es kam mir jetzt auch gar nicht besonders vor, dass wir uns in der Kommission so damit auseinandergesetzt haben. Man muss sich ja klar machen, die gibt ja keine Kleinigkeit, ja. Die macht in den meisten Fällen einen Prozess der künstlichen Befruchtung durch. Da wird eine Eizelle entnommen in ganz, ganz vielen Fällen, und diese Eizelle wird dann befruchtet wieder eingesetzt, und dann ist sie 9 Monate schwanger. Mit allen Risiken, Belastungen, allem Alltagsgenerve, das Schwangerschaften so mit sich bringen. Dann durchläuft sie den Prozess der Geburt, und dann kommt ja noch dieser Schritt, in dem sie dieses Kind abgibt, ja. Der, das sagen jedenfalls Studien, für viele Frauen dann doch nicht einfach ist. Ja? Auch wenn sie sich vorher darauf eingelassen haben und sagen, ich wollte das so und ich bin jetzt auch langfristig mit dieser Entscheidung zufrieden, ist das ja doch auch nochmal ein schwieriger Moment. Also im Grunde wundert es mich, ja, dass die Situation der Leihmutter nicht stärker diskutiert wird.
Sie sind Verfassungsrechtlerin, und die Kommission schreibt in ihrem Abschlussbericht, dass es mit der Würde der Frauen, der Leihmütter, schon vereinbar sein könnte, eine Leihmutterschaft zu legalisieren. Es könnte vereinbar sein, es ist schwierig, so habe ich es verstanden. Wie lässt sich das mit der Würde der Leihmutter vereinbaren, und lässt es sich dann auch vereinbaren, wenn wir die Würde der Leihmutter in Deutschland schützen, aber dann riskieren, dass dann Ukrainerinnen ihren Uterus hergeben aus wirtschaftlicher Not?
Ich muss dazu das Würde-Argument gegen die Leihmutterschaft einmal erklären. Ja, das Argument lautet, eine Leihmutterschaft verstößt immer gegen die Würde der Leihmutter, weil sie zum Objekt der Kinderwünsche anderer Menschen gemacht wird. Ja, weil sie benutzt wird quasi als ein, da gibt's dann so ganz abwertende Begriffe wie Brutkasten oder Gefäß, um anderen Menschen, die dafür Geld zu zahlen bereit sind, diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Und so einfach ist es tatsächlich weder aus einer verfassungsrechtlichen noch aus einer ethischen Perspektive, weil dieses Argument natürlich den eigenen Willen der Leihmutter völlig ausblendet. Ja? In dem Moment, in dem ich sage, ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ich tue, mit meiner Würde vereinbar ist, dann hat meine Sichtweise eigentlich erstmal Vorrang. Ja? Insofern kann man so pauschal mit der Würde der Leihmutter nicht gegen die Leihmutterschaft argumentieren. Ja, aber extreme ökonomische Ausbeutung, ja, ist ein Verstoß gegen die Würde der Frau. Extreme Missachtung der Selbstbestimmung wäre ein Verstoß gegen die Würde der Frau. Also die Leihmutterschaft birgt Gefahren für die Würde und für die Selbstbestimmungsrechte, aber sie ist nicht als solche schon eine Würdeverletzung, selbst in Fällen, in denen die Leihmutter sagt, und solche Fälle gibt es, ja, in den empirischen Studien, ich bin wirklich gerne schwanger. Ja? Ich will nicht noch ein Kind, aber ich bin wirklich gerne schwanger. Ich möchte gerne Leihmutter sein. Mhm. Können sich viele nicht reindenken, ja, aber das muss man ja zur Kenntnis nehmen, ja, als etwas, was Frauen über sich selbst sagen, denken und praktizieren.
Herr Dabrock.
Also in Anlehnung dessen, was Frau Wappler gesagt hat, und ich höre das vor allen Dingen so, dass man vor einfachen Schwarz-Weiß-Alternativen warnen sollte. Und es gibt einen schönen Spruch eines bekannten Soziologen, der mal sagte, erste Aufgabe der Ethik, Warnung vor Moral. Und ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Frage hochmoralisch oft sind, ohne kritisch auf unsere eigenen moralischen Einstellungen dazu zu achten. Das heißt, wir setzen quasi wie selbstverständlich voraus, ja, das kann ja nur etwas Schlechtes sein. Aber Frau Wappler jetzt gerade in ihrem letzten Statement gesagt hat, da kam immer das Wort extreme Ausbeutung vor. Ja, und nochmal extrem und nochmal extrem. Und da merkt man, aha, das Problem ist also offensichtlich wenn etwas extrem vorkommt. Und dann fragt man sich natürlich als Ethiker in einem Land, das zunächst erstmal eine Freiheitsorientierung hat. Und zwar eine Freiheitsorientierung nicht dahingehend, dass alles erlaubt ist, aber in einem Maße, dass Verbote eigentlich in der Beweislast sind und dass das einen guten Grund hat, dass wir so rum argumentieren. Gibt es mildere Mittel, sich vorzustellen, dass man diesen extremen Ausbeutungen, extremer Armut, extremer Frauenmissachtung widersprechen kann, ohne dass man gleichzeitig sozusagen in diese schlimme Situation hineinläuft. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Und das Zweite ist, also was gibt es an Vermeidungsstrategien? Und das andere, warum sind wir in dem Bereich möglicherweise so restriktiv, während wir in vielen anderen Bereichen viel mehr zulassen? Ja, hier imaginieren wir uns ein Bild von einer idealen Familie, dass die Alternative ist, wir fragen uns, gibt es diese ideale Familie? Und auf der anderen Seite sehen wir nur Komplikationen. Und so ist das Leben nicht. Das Leben ist viel mehr grau in grau. Und da zu schauen, wie wir Gestaltungsmöglichkeiten schaffen, wo Menschen ihre Selbstbestimmung wahren können und gleichzeitig doch auch Möglichkeiten auch vielleicht in neuen Familienkonstellationen eröffnet werden.
Wir haben jetzt über ganz viele Probleme gesprochen, wie kompliziert es wäre, die Leihmutterschaft in Deutschland zu öffnen, zu legalisieren. Aber es ist ein Feld, was irgendwann reguliert werden sollte, auch wenn es noch sehr lange dauert. Was wäre denn zunächst mal wichtig zu regulieren, Frau Walper, wenn wir jetzt ans Kind denken?
Wenn wir ans Kind denken, ist das Allerwichtigste, dass das Kind nicht zur Ware wird. Das heißt, es darf keinen Preis für das Kind geben, der nur gezahlt wird, wenn das Kind bestimmten Qualitätsanforderungen entspricht. Ja, also es dürfte keine Leihmutterschaftsvereinbarung geben, in der steht, falls es doch Zwillinge werden, nehme ich nur eins, falls das Kind eine Behinderung hat, dann nehme ich es nicht, sondern es muss klar sein, dass die Wunscheltern das Kind so nehmen, wie es kommt. Und für die Rechte des Kindes ist es ganz, ganz wichtig, dass es einen Anspruch hat auf Kenntnis der Umstände seiner Geburt. Ja, das heißt, es muss dokumentiert werden, wer die Leihmutter war, und es muss die Möglichkeit geben, dass das Kind Auskunft bekommt. Und ich meine, dass es auch die Möglichkeit geben müsste, Kontakt aufzunehmen. Aber da waren wir uns nicht so ganz einig mit der Leihmutter, dass sozusagen Transparenz herrscht über die Verhältnisse, unter denen dieses Kind geboren wurde.
Warum ist das fürs Kind so wichtig?
Die Adoptionsforschung zeigt sehr deutlich, dass so Lebensgeheimnisse über die Herkunft ein sehr belastendes Thema für Kinder sein können. Ja, also wenn über diese Dinge nicht gesprochen wird, dann passiert es oft, dass die Kinder spüren, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann bekommen sie keine klare Auskunft. Und wenn sie dann irgendwann erfahren, dass sie doch von anderen Menschen gezeugt, geboren und dann abgegeben wurden und dann die Informationen nicht mehr bekommen können und nicht mehr rückverfolgen können, ja, was sozusagen in diesem Teil ihrer Lebensgeschichte passiert ist, dann kann das nachhaltiges Leiden, das bleibt so eine nachhaltig unbeantwortete Frage. Ja, und darüber herrscht auch bei der Samenspende mittlerweile völlige Einigkeit, dass die nicht mehr anonymisiert werden darf, ne, sondern dass bei allen diesen Reproduktionstechniken, bei denen Dritte beteiligt sind, für das Kind offengelegt sein muss, wer daran beteiligt war.
Aber ist machbar, man kann es regeln.
Das ist machbar. Ja, ja, wir haben in Deutschland ein Samenspenderregistergesetz, wo bei ärztlich assistierten Samenspenden diese Daten hinterlegt werden. Das ließe sich natürlich analog auch für Eizellspenden und Leihmutterschaften regeln.
Mhm. Herr Dabrock.
Ja, in Ergänzung vielleicht noch drei weitere Gesichtspunkte, die, wenn man es überhaupt zulassen will, da hat die Kommission ja gesagt, eher nein, aber dann sollte man vielleicht noch berücksichtigen, zum einen Beratung der beteiligten Parteien, also wenn wir das hier in Deutschland machen, dann Verfahren inhaltlicher und prozeduraler Art, wie wir damit umgehen, wenn es zum Konflikt zwischen Leihmutter und den Wunscheltern kommt, dass beispielsweise die Leihmutter entgegen einer Elternvereinbarung das Kind doch behalten will, wie man das regelt. Und dann als Drittes, jedenfalls bei uns in Deutschland mit einer langen sozialrechtlichen Tradition, muss man darüber nachdenken, wenn wir das standardisieren oder zulassen bei uns in Deutschland? Soll das etwas sein, was wir nur eben im Sinne des Abwehrrechts reichen Menschen, das kostet einfach wahnsinnig viel Geld, ermöglichen? Oder ob wir zumindest ein oder zwei Versuche, wie wir das bei der künstlichen Befruchtung jetzt machen, dann eben auch auf Kassenbasis machen?
Von wie viel Geld sprechen wir?
Ja, das sagt die Kommission ja auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, da genau an Daten zu kommen. Aber von den Schätzungen, das hängt natürlich von den jeweiligen Ländern ab, ob man nach Indien, ob man zur Ukraine geht. Aber wenn man die einigermaßen ethisch nicht hochproblematischen, Sie merken meine Formulierung, Verhältnisse in den USA nimmt, wo eben Leihmütter und Eltern in einen anderen Kontakt kommen, dann müssen sie auf jeden Fall in einen sechsstelligen Betrag hinein.
Frau Wappler, Sie haben in der Kommission auch die Empfehlung gegeben, dass Leihmutterschaft eventuell zu öffnen wäre in Deutschland, wenn es eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zwischen den Beteiligten gibt. Was meinen Sie damit?
Wir meinen damit, dass wenn man politisch entscheidet, Leihmutterschaft in Deutschland zuzulassen, man dem Rechnung tragen muss, dass die Leihmutter eine zu respektierende Person in diesem Geschehen ist. Ja, dass in dem Moment, in dem die Schwangerschaft und die Geburt von einer dritten Person geleistet wird, dass damit ein ganz besonderes Beziehungsgeflecht entsteht, das man nicht einfach wegdefinieren kann. Ja, es gibt Länder, in denen lernen die Wunscheltern die Leihmutter niemals kennen. Das geht alles über Agenturen. Und das wäre ein Modell, das wir uns für Deutschland nicht vorstellen können, sondern wir stellen uns vor, dass, wenn man es denn regeln möchte, die Wunscheltern und die Leihmütter sich zusammensetzen müssen, und zwar bevor sie ihre Vereinbarung schließen, während sie ihre Vereinbarung schließen und sich überlegen müssen, wie sie dieses Verhältnis ausgestalten möchten.
Das ist natürlich viel einfacher, wenn alle in einem Land leben.
Ja.
Oder andere Empfehlungen Ihrer Kommission, die kennen Sie schon vorher, die sind vielleicht sogar verwandt. Was ist das dann für ein Vorteil?
Wenn Sie sich schon vorher kennen, das ist jetzt eine Parallele zur Lebendorganspende beispielsweise. Wenn Sie sich schon vorher kennen, dann besteht die Vermutung oder die begründete Hoffnung, dass es nicht primär um Geld geht, ja, sondern dass der Impuls dafür, als Leihmutter tätig zu werden, tatsächlich der Wunsch ist, einer anderen Person zu helfen, deren Not man persönlich erfährt, ja, und von der man weiß. Das ist der Grund. Also es geht nicht um genetische Verwandtschaft oder familienrechtliche Verwandtschaft, sondern es geht darum zu sagen, wenn im persönlichen sozialen Umfeld so ein Problem auftaucht und jemand sagt, ich bin bereit, bei der Lösung zu helfen, dass das eine Situation ist, in der man sich vorstellen kann, dass tatsächlich mit so einer Ausgangsmotivation zugunsten der anderen Person gehandelt wird.
Wahrscheinlich statistisch wären das dann die wenigsten Fälle, oder?
Das wären sehr wenige Fälle, ja.
Dann haben Sie noch in der Kommission darüber diskutiert, welche Rechte die Leihmutter haben muss nach der Geburt. Also sprich, sie darf sich's noch mal überlegen können, auch wenn sie vorher unterschrieben hat, sie gibt das Kind her. Wie kamen Sie dazu?
Sie muss es sich noch mal überlegen können. Einmal ist es im Adoptionsrecht so seit jeher, dass die Mutter tatsächlich sogar 8 Wochen Zeit hat, sich zu überlegen, ob sie das Kind abgibt oder nicht. Wir stellen uns bei der Leihmutterschaft vor, dass die Frist durchaus kürzer sein könnte, weil wir ja davon ausgehen, dass die Leihmutter im Vorhinein schon darüber nachgedacht hat, dass sie das Kind abgeben wird und abgeben will. Aber man muss sich auch hier wieder klar machen, dass die Schwangerschaft ein Prozess von 9 Monaten ist und in diesem Prozess natürlich sich Dinge verändern können. Im Leben der Frau, die schwanger ist, oder in der Beziehung zu diesem Ungeborenen. Und um in dem empirisch tatsächlich offenbar gar nicht relevanten Fall, dass die Leihmutter am Ende sagt, ich kann dieses Kind doch nicht abgeben, überwiegt aus unserer Sicht das Selbstbestimmungsrecht der Leihmutter zu sagen, ich habe dieses Kind ausgetragen und ich darf nicht gezwungen werden, es jetzt wegzugeben, gegenüber dem Interesse der Wunscheltern, dieses Kind dann auch zu haben. Das ist eine schwierige Gemengelage, ja, gerade dann, wenn das Kind genetisch mit den Wunscheltern verwandt ist und die sozusagen, die haben sich ja auch ein Leben mit diesem Kind vorgestellt, aber aus unserer Sicht, also man muss sich nur einfach vorstellen, was passieren würde. Ja, man hätte irgendein Gerichtsverfahren, es käme ein Gerichtsvollzieher und würde das Baby da sozusagen aus dem Wochenbett abholen und an die Wunscheltern übergeben. Und das ist ein Szenario, das wir jetzt gar nicht aus so einer intuitiven moralischen Bewertung heraus, sondern tatsächlich auch von einem von einem menschenrechtlichen Verständnis her uns nicht als zumutbar vorstellen können.
Herr Dabrock, wir haben jetzt noch nicht auf die Wunscheltern so richtig geguckt, aber wir haben es schon angeschnitten. Auch Wunscheltern müssen eine ganze Menge machen, wenn sie sich auf ein Kind freuen wollen, was durch eine Leihmutter ausgetragen wird. Sie müssen nicht nur viel Geld zahlen, sie müssen einen Vertrag schließen, sie müssen sich vorher genauestens informieren. Sie müssen auch damit eventuell rechnen, auch wenn es niemand will, dass das Kind dann gar nicht zu ihnen kommt. Sie müssen auch später dann dem Kind frühzeitig sagen, wie es auf die Welt gekommen ist, also seine eigene Zeugungsgeschichte, Entstehungsgeschichte erklären, damit später keine psychischen Probleme bekommt. Also ist eigentlich so eine Leihmuttergeschichte aus Sicht der Wunscheltern nur für ganz wenige Menschen überhaupt denkbar, die all das aushalten können und stark genug sind?
Ich würde überhaupt nicht in Frage stellen, dass es diese wahnsinnig vielen Probleme gibt. Meine Rückfrage wäre nur: Reicht das aus, um diese Möglichkeit, ersehnte Kinder zu bekommen, ob diese Gründe ausreichen, das zu verbieten? Und da würde ich zum einen sagen, schauen wir uns an, ob in anderen Familienkonstellationen, von Adoptiveltern bis Familien, die künstliche Befruchtung in Anspruch genommen haben, bis hin zu Normalfamilien, Patchworkfamilien, dass es dort überall Herausforderungen, Chancen und Probleme gibt. Und dass wir nicht durch den Fokus, weil wir jetzt natürlich eine neue Sache versuchen zu beurteilen und zu regeln, nur hier die Probleme sehen und woanders nicht. Da, glaube ich, müssen wir uns einfach ehrlich machen. Und ich würde jedenfalls zuerst nach milderen Mitteln suchen, also eben entsprechend eine Beratung zu installieren, Regulierungen zu installieren, die familienfreundlich auch für diese Konstellationen sind, als dass ich das verbieten würde.
Ich würde gerne mit Ihnen beiden noch schauen auf Familienformen und was sich in Deutschland verändert hat und weiterhin verändert und welche Rolle eine Leihmutterschaft dazu beitragen könnte. Also die Familien wären diverser. Es gibt Einelternfamilien. Es gibt ganz viele Patchworkfamilien. Es gibt schwule Paare, die ein Kind kriegen, lesbische Paare. Es gibt die Mehrelternfamilien, wo es quasi eine Verantwortungsgemeinschaft um die Kinder gibt, was juristisch noch sehr schwierig ist, weil es eben nicht so viele Elternteile gibt bei uns im Gesetz. Da verschiebt sich ganz viel. Und wenn jetzt noch die Leihmutterschaft legal in Deutschland dazukäme, was würde da passieren? Wird es noch diverser und bunter werden? Oder so überkomplex, dass man gar nicht mehr durchblickt?
Dazu müsste man sich überlegen, wer die Zielgruppe der Leihmutterschaft wäre. Ne? Und es ist in den Ländern, aus denen wir Zahlen haben, eher so, dass die Personen, die Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, das sind überwiegend Paare, also nicht so viele alleinstehende Personen, und es sind überwiegend verschiedengeschlechtliche Paare. Und das Problem ist meist, dass die Frau aus unterschiedlichen Gründen nicht schwanger werden kann, ne? Also eine Schwangerschaft nicht austragen kann und kein Kind gebären kann. Das heißt, wenn das Kind in eine solche Familie kommt, dann verändert sich erstmal so an der gesellschaftlichen Familienstruktur nicht besonders viel. Die Leihmutterschaft ist auch eine Option für schwule Paare. Eine Option für schwule Paare, ein genetisch eigenes Kind zu bekommen. Das heißt, diese Familien würden möglicherweise zunehmen, aber die gibt es auch schon. Ja, also es käme, glaube ich, was das gelebte Familienleben angeht, nicht so viel Neues dazu. Ja, also nichts Revolutionäres, noch nie Dagewesenes, womit man jetzt noch mal ganz anders umgehen müsste. Damit würde ich eigentlich nicht rechnen.
Und juristisch, was müsste sich ändern? Weil in unserem Recht ist es ja so, dass die Frau, die das Kind auf die Welt bringt, erstmal die Mutter ist. Also im Fall von einer Adoption übergibt sie es dann ja zur Adoption frei. Wäre das dann ähnlich bei der Leihmutterschaft?
Das sind auch wieder komplizierte Rechtsfragen. Ne? Man müsste auch im Sinne des Kindes dafür sorgen, dass die Elternschaft schnell zugeordnet wird, also schnell klar ist, insbesondere auch, wer die Mutter dieses Kindes sein wird. Da gibt es unterschiedliche Regelungsmodelle, worüber wir in der Kommission gesprochen haben, wozu wir aber kein abschließendes Urteil getroffen haben. Was wir also sozusagen nur als Merkposten in die Debatte geben können, ist, dass die Leihmutterschaft ja auch der Adoption relativ nah ist. Ne? Dass man also überlegen müsste, welche Elemente aus dem Adoptionsverfahren man übernimmt in so eine Leihmutterschaftsregelung und bei welchen man sagt, die verkomplizieren das Verfahren unnötig. Also ob man zum Beispiel so eine Kindeswohlprüfung bräuchte, wie sie das Jugendamt jetzt macht. Das haben wir sozusagen angesprochen in kommissionsinternen Debatten, aber nicht abschließend lösen oder klären können. Das sind auch viel politische Entscheidungen, ja, also die sich, glaube ich, auch erst so nach und nach klären werden, wenn man wirklich ernsthaft anfangen würde, über eine solche Regelung nachzudenken.
Und das ist das, was Sie der Bundesregierung mitgegeben haben eigentlich in Ihrem Bericht, ne?
Das war die Idee, ja. Also ich finde es interessant, dass Sie es als eher Nein interpretieren. Wir haben sagen wollen, das Verbot, das wir bis jetzt haben, lässt sich ethisch und verfassungsrechtlich gut begründen. Es ist nicht zwingend. Der Gesetzgeber könnte darüber nachdenken, Leihmutterschaft zu öffnen. Das ginge nach unserer Vorstellung aber tatsächlich nur in engen Grenzen. Und am Ende ist es eine politische Entscheidung. Also was wir uns wünschen, ist eine breite gesellschaftliche Debatte, auch eine ehrliche und transparente Debatte. Und am Ende ist es eine politische Entscheidung, bei der man dann schauen muss, wie man sie klug ausgestaltet.
Herr Dabunk.
Die gute Botschaft lautet ja zunächst erst einmal, es gibt viele Menschen, die Kinder haben wollen, für die Kinder zu bekommen, ein sehnlichster, wenn nicht sogar der sehnlichste Wunsch im Leben ist. Und natürlich können diejenigen, die das Privileg hatten, Kinder relativ problemlos zu bekommen, die Nase darüber rümpfen, dass andere, die in anderen Lebensformkonstellationen leben, das auch wollen. Ich würde darin zunächst erstmal wirklich auch eine begrüßenswerte Entwicklung sehen, bei der man dann aber eben schauen muss, dass die Verletzlichkeit der Beteiligten so in den Blick kommt, dass sie eben nicht ausgebeutet werden, dass es zu keiner Würdeverletzung kommt. Aber grundsätzlich diese Botschaft, hier wollen Menschen Kinder bekommen, ist eine gute Botschaft. Und ja, das wird schwieriger. Also ich würde schon sagen, jetzt kann man natürlich immer darüber streiten, was ist revolutionär, was ist nur ein reformerisches Element. Aber dadurch, dass hier eine dritte Person wirklich von Anfang an mit ins Boot hineinkommt, die eben dann doch nicht so richtig dazugehört, da entsteht etwas Schwieriges. Und dem muss man sich stellen. Und die Frage, warum etwas Schwieriges man es gleich verbieten soll, die steht weiter im Raum. Und ich bin froh, dass wir vor allen Dingen nicht übermorgen eine Regelung treffen müssen, sondern weiter darüber reden können. Aber das Leben ist nun mal kompliziert, aber in vielen Fällen ist es immer noch mal Jodiergange. Und das würde ich uns auch für diese Frage wünschen.
2 Tage Diskussionen, Debatten um das Thema Leihmutterschaft hier in der Evangelischen Akademie in Tutzing. Das Thema wird uns noch länger begleiten, uns als Gesellschaft, Sie als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, als Theologen und Theologinnen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir werden weiter darüber berichten. Es ist regelbar, entnehme ich unserer Debatte. Man muss sich nur noch sehr, sehr viele Gedanken machen, darf sich auch nicht drängen lassen. Vielen herzlichen Dank, Friederike Wappler, Professorin für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht, und Peter Dabruck, Professor für Theologie und Ethik an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg. Danke, dass Sie mitdiskutiert haben.